Deutschland ist eigentlich ein Sklavenland. Ne? Mhm. Deutschland hat ja gar nichts zu sagen. Wir sind eine amerikanische Kolonie, das, was ja de facto stimmen könnte. Ja. Was man eigentlich de facto vielleicht jeder weiß, aber man darf es ja nicht sagen. Sie hat es gesagt, sie hat Jehova gesagt. Und in dem Zusammenhang ist das jetzt die nächste Stufe. Übrigens, wir brauchen euch überhaupt nicht. Alice Weidel braucht auch überhaupt nicht im Fernsehen auftreten. Mhm. Weißt du, diese ganze Diskussion, die ja auch war, darf Alice Weidel an den Diskussionsrunden teilnehmen? Nein, wir machen ARD, ZDF, wir machen eine Extrarunde nur mit...
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit. Das Heldenduett. Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit. Das Heldenduett. Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit. Das Heldenduett. Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Do it, viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Ah. Ja.
Sind wir schon auf Sendung?
Ja, frohes Neues.
Frohes Neues. Boah, wer saß denn hier drei Etagen zu tief?
Nun ist es endlich wieder soweit, viel gute Laune und Heiterkeit.
Das schaffen wir.
Ah, herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski. Frohes neues Jahr Ihnen allen. Ja, ich hoffe, Sie, wir hoffen, Sie hatten, ja?
Meine Getränke, mach ruhig weiter.
Wir hoffen, Sie hatten ein frohes Weihnachtsfest, ein paar erholsame Tage und einen wirklich ganz herausragend guten Übergang in das neue, mit Sicherheit sehr spannende und jetzt schon überaus ereignisreiche Jahr. Ich erinnere mich ja noch an die erste Sendung des letzten Jahres. Wir befanden uns in den ersten 100 Stunden und...
Hast du nachgerechnet, wie viel es diesmal sind?
Es sind ein paar mehr.
Ja?
Ja.
Haben wir also, schon 100 rum?
Ja, rechne mal. Ja, ne? 8 mal 24. Wir sind jetzt schon so ungefähr bei 200 Stunden. Ja, wir sind dieses Jahr quasi erst am... Also der Donnerstag letzte Woche, das war unser erster Redaktionstag. Und da hat sich natürlich über die Feiertage einiges an Arbeit angestaut, deswegen sind wir erst jetzt wieder online hier für Sie aus Studio A, der Meerbusch Studios. Nehmen Sie es uns nicht übel, ja, es war ja auch eine anstrengende Weihnachtsfeier.
Wir mussten uns ja auch etwas länger erholen, wie Sie sich sicherlich denken.
Ja, Sie haben es ja sicherlich alle mitbekommen, ne? Das war übrigens auch ein ganz großes Fest, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich riesig gefreut über die vielen Besucher, erstmal die da waren bei der Live-Sendung.
Also, soweit ich mich erinnere, ja, war schön.
War schön, ne? Mhm. So, und auch, ja, wie gesagt, über ja, den einen oder anderen, den man da hier zum ersten Mal kennenlernen durfte, unserer Zuschauer, ganz, ganz toll. Wir haben Herrn Wörner kennengelernt, den Weinlieferant. Ich habe übrigens... Total geil.
Das wunderbaren georgischen Wein,
ja. Also das muss ich echt mal sagen, ich bin kein Weintrinker. Ich bin ja hier so passionierter Biertrinker. Ich trinke wirklich selten Wein. So, aber jetzt muss ich echt sagen, ne, das sage ich ja dauernd jetzt eigentlich so, aber wir haben jetzt so im Laufe der letzten Monate ja immer so Wein zugeschanzt bekommen. Du erinnerst dich, wir haben ja hier bei einem der Live-Sendungen auch hier aus der Schweiz so einen Wein zugesandt bekommen. Der war ja schon super, ja, der war ja, schon ja. richtig klasse. So, und dann hat mir der Herr Wörner, der hatte ein paar Kisten dabei, von seinem Wein, von diesem georgischen Wein, also unterschiedliche Rebsorten, also unterschiedliche Weine, lieblich, trocken, weiß, rot und so weiter. Und ich habe so eine Kiste mit so kleinen roten Lieblichen bekommen. Die sind so unfassbar lecker gewesen. Also, das hat sich getrunken wie Traubensaft. Und ich,
okay, lieblicher Wein.
Ja,
gut, dass du das trinkst.
Ich bin hier der Freund, wenn überhaupt, von lieblichem Rotwein. Ja. Und der war wirklich, wirklich ganz herausragend. Einblendung jetzt. Da kann man immer noch einkaufen beim Herrn Wörner, ja.
Aber auch der Trockene ist ja wirklich sehr, sehr schön, weil die haben besondere alte Rebsorten da in Georgien, die es sonst nirgendwo gibt, ne? Das ist ja eine uralte, überhaupt ja eine uralte Kultur Georgien, ne? Und eigentlich Wiege der Zivilisation mit. Und das betrifft aber auch den Wein. Mhm. Und den Wein machen die auf eine ganz besondere Art, insbesondere auch diesen Trockenen, der wirklich ganz, ganz besonders schmeckt. Der wird ja eingebuddelt in
Tonkrügen,
in solchen komischen Tonkrügen. Ja. Ne? Und ist dann so, ich weiß gar nicht wie lange, eine Zeit lang halt unter der Erde eingebuddelt, irgendwie aber auch nicht zu tief eingebuddelt. Das ist alles nach einem bestimmten uralten System. Und ja, schmeckt gut, wie wir festgestellt haben. Ne?
Kann man so sagen.
Wie überhaupt alles, was wir so bekommen. Ne?
Ja, das ist
also es war ja wieder der. Gut, ich meine, wir haben ja sowieso viel zu viel bekommen an diesem Tag.
Ja, ja.
Wir, aber auch dieser Fruchtwein, ne, von unserem Freund Roland.
Woldak.
Roland Woldak, natürlich. Ja.
Ja.
Genau, der war ja wieder wunderbar. Ne? Ja. Der war nur stärker, als ich gedacht habe. Wir hatten ihn ja dann aus Weingläsern getrunken.
Ich glaube, ne? Roland hat mir dann auch in einer WhatsApp-Gruppe zu verstehen gegeben, dass er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, als er uns da bei der Verkostung gesehen hat. Also es sind ja wohl, wie hat er es genannt, es sind ja eigentlich Dessertweine, die man so aus diesen ganz kleinen Pinchen da trinkt, ja, und wir kippen uns da die Weingläser voll. Und das hat natürlich gescheppert. Also an dieser Stelle, wir haben da noch jede Menge Schnäpse und Liköre, die noch darauf warten.
Kommen da nochmal drauf ihnen, zurück.
Ja, die sind noch da, ne?
Übrigens, genau, das wollte ich ja sagen. Und der von unserem diplomatischen Freund, darf man da den Namen sagen, weiß ich gar nicht.
Ja, sagen wir mal hier von unserem Freund, der
Der uns ja thailändischen Reiswein, glaube ich, ne? Das nannte sich Reiswein
und war eher so eine,
war eher so ein Schnaps und der war ja richtig lecker, ne? Also war das so diesen Schnaps? Ja, der war ziemlich stark, hatte ich so das Gefühl. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht drauf geguckt. Aber der war richtig schmackofatz, ne?
Der war richtig schmackofatz.
Weil ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich so japanischen Reiswein, wenn man den mal irgendwann probiert hat, weiß ich nicht, vorm Nach-Sushi-Essen
oder so. Ich habe ja auch noch
Reiswein. Dass das jetzt so meins wäre, aber jetzt der thailändische Reiswein, der war richtig auch lecker. Und Helge hat uns ja eine Spezialabfüllung, frisch gerade, also so eine neue Sache, ne, mitgebracht. Mhm. Was war das nochmal? Das war jedenfalls auch unglaublich lecker.
Kann mich auch nicht mehr erinnern, ja. Vieles ist so im Nebel.
Und wie wir dann endlich von Sendung gingen, weiß ich noch genau, dann kam irgendeiner, ich wollte endlich mein Schnitzel essen. Ja, und dann kam dann nochmal diese Schnapsnachladung. Die
Hallo, Rainer.
Ja, Rainer, das war unmöglich. Darauf, musste ich evakuiert werden.
Ja, meiner Frau. Da musste ich mein Bier selber bezahlen. Naja, egal, wie dem
auch. Ich hatte aber noch dein Essen übernommen, das weiß ich noch.
Immerhin. Ja, genug geschwafelt. Ja, meine Damen und Herren, Sie kriegen es ja mit. Also wie gesagt, ich erinnere mich noch an die Folge des letzten Jahres und wir waren ja schon, in Anführungsstrichen, es war ja schon atemberaubend, was seinerzeit geschehen ist in diesen ersten paar Stunden. Ich weiß es noch, es waren die Bauernproteste, die da so einigermaßen aktuell gewesen, also die da sehr aktuell gewesen sind. Es war diese Entscheidung der FDP, doch noch in der Ampel zu verbleiben und so weiter.
Ja, aber daran kannst du ja sehen, ne? wenn du jetzt diese beiden Dinge erwähnst, dass das letzte Jahr nochmal so das letzte Aufbäumen war. Ne? Also die haben ja dann tatsächlich geschafft, nach den Bauernprotesten das zu überdecken mit dieser von vorne bis unten fingierten Aktionen von Korrektiv, ne? Hier dieses Potsdam, angebliche Potsdam,
weiß da ich kommen nicht, wir gleich auch
Konferenz,
noch drauf zu sprechen,
auf ja, Potsdam. An den Haaren herbeigezogen, aber wie sie dann wirklich ihre fingierten, ihre Aufmärsche da organisiert haben, ne? Dann die FDP, wie sie doch nochmal in der Koalition geblieben ist, genau was du gerade erwähnt hast, ne? Wo sie dann auch doch nochmal ein bisschen die AfD gedrückt haben, die ja vor etwas mehr als einem Jahr ihren Höchststand hatte, bisher bei 23%, dann tatsächlich frisch zu den Europawahlen und zu den anstehenden Landtagswahlen im Osten noch so ein bisschen runtergedrückt mhm. werden konnte, ne? Wobei man sich womöglich viel mehr versprochen hat, mhm. da haben wir uns mhm. auch schon mal drüber unterhalten. Aber das war nochmal so, man hat jetzt so im Nachhinein, wenn wir jetzt gleich dazu kommen, was dieses Jahr alles schon passiert ist in den 200 Stunden, ne?
Ja.
Dann hat man das Gefühl, im letzten Jahr war nochmal so das letzte Aufbäumen dieses alten, verkommenen sozialistischen Establishments, ne? Bevor es eigentlich jetzt so langsam die Flinte ins Korn schmeißt, glaube ich.
Wobei ich das
oder schmeißen muss.
Ein Stück weit anders interpretiere. Ich würde das letzte Jahr viel mehr als Crescendo betrachten. Ein Musikstück wurde eingeleitet. Ja, wir haben es mitgekriegt im letzten Jahr hier. Ich nehme jetzt mal hier diese drei Eckpunkte. Nehmen wir jetzt mal hier diese Rede, diese denkwürdige, diese historische Rede von Javier Milei in Davos. Dann nehmen wir einfach mal die Wahlergebnisse im Osten, die ja, man muss es sagen, sie haben halt gezeigt, okay, die AfD ist zumindest in den neuen nicht mehr ganz so neuen Bundesländern auf jeden Fall angekommen. Also das ist da eine Volkspartei und so weiter. Das wurde den Leuten ja wirklich so vor den Latz geknallt. So, hier, da 30, da fast 30, da über 30.
Ja, aber es ist
so,
eigentlich, nach den Umfragen zum vorletzten Jahreswechsel, hätte man fast davon ausgehen müssen, dass sie weit, weit höher liegen, dass sie eher bei 40%
natürlich,
liegen.
Natürlich, Osten, aber ich, ne? ich denke, du hast es ja auch an den Reaktionen gesehen, derer, die jetzt nicht unbedingt AfD-freundlich sind. Die waren ja vollkommen verzweifelt, als die diese Wahlergebnisse gesehen haben. Die waren doch aus dem Häuschen, die haben doch Pipi geweint, ja. So, aber wie gesagt, wir hatten diese drei Ereignisse, also wie gesagt, Javier Milei Anfang des Jahres, dann diese Wahlen jetzt hier im Herbst. Und dann natürlich die Wahl Donald Trumps und überhaupt der ganze Wahlkampf, den Donald Trump davor abgezogen hat, durchgezogen hat. Also das hat ja schon letztes Jahr so, wie soll ich sagen, uns oder die Menschen darauf vorbereitet, was jetzt in diesem Jahr kommt. Wir haben letztes Jahr auch die ganze Zeit gesagt, pass auf, diese Staffel war ja schon mal gut, ja, und das kann man einfach behaupten, die letzte Staffel, das letzte Jahr war, was die Ereignisdichte angeht, was den Narrativwechsel angeht, das war schlicht und ergreifend großartig, also das überhaupt im letzten Jahr, das muss man einfach mal auch festhalten, im letzten Jahr wurde diese Begrifflichkeit des Libertarismus wirklich an weite Teile der Öffentlichkeit herangetragen. Nicht zuletzt eben, wie gesagt, durch jemanden wie Javier Milei und jetzt auch eben immer öfter durch Elon Musk und so weiter. Und was wir jetzt erleben, in den ersten paar Tagen, ja, das sind jetzt die, ich weiß nicht, ob es jetzt schon die Ouvertüre ist oder so, ne, aber man merkt jetzt, okay, hier kommen Dinge ins Rollen, also aber richtig ins Rollen. Und was jetzt in den ersten 8, 9 Tagen dieses Jahres schon geschehen ist, das sprengt alles, was wir in den ersten 8, 9 Jahren des letzten Jahres hatten. Und letztes Jahr haben wir ja schon gedacht, mein Gott, was ist hier eigentlich los? Und da habe ich ja.
Aber ich weiß, dass wir letztes Jahr, und da lagen wir wirklich nicht ganz falsch,
finde
ich. Wir waren letztes Jahr unglaublich fixiert und haben gesagt, ja, letztendlich entscheidet sich alles am 5. November.
Ne? Natürlich, natürlich,
ja. So. Und ich glaube, da lagen wir absolut richtig. Ja, jetzt absolut, auch in 100%. Dem Post, die Elon Musk jetzt immer verbreitet, ist ja ganz klar, am 5. November wurde die westliche Zivilisation gerettet.
Mhm. Ja.
Wenn das anders ausgegangen wäre, dann wären wir, glaube ich, alle verloren gewesen. Also da wäre auch die Meinungsfreiheit verloren gewesen, wo wir gleich schon auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die jetzt in den USA auf einmal wieder verteidigt wird. Ne?
Ja.
Die da auch da stark unter Beschuss war.
Ja.
Und vieles, vieles, vieles mehr. Ne? Man sieht ja wirklich herzerfrischend, was jetzt möglich ist.
Ja.
Aber eben nach dem 5. November möglich ist. Und es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass die Koalition, glaube ich, zerbrochen war, wie wir das im Prinzip praktisch zusammenfallend mit den Präsidentschaftswahlen in Deutschland. Ne? Und so vieles andere, ne? Was jetzt im Moment passiert.
Apropos Meinungsfreiheit, das ist ja gerade das Thema der Stunde. Das ist ja das Thema der Woche, das ist das Thema der letzten Tage. Dieser X-Space, dieser Live-Space, Alice Weidel und Elon Musk.
Ja, ich dachte jetzt gerade Zuckerberg, aber da kann man
Zuckerberg gehört auch dazu, aber wie gesagt, ich glaube, das Thema, was die Leute heute gerade, ne, heute, wenn sie diese Sendung sehen, ja, dann steht dieses Interview entweder oder dieses Gespräch entweder unmittelbar bevor oder ist schon gelaufen, ne? Ich weiß ja nicht, wann sie jetzt das Dachtheken-Duett schauen, aber wie gesagt, es ist ja, es hat ja, also dieses Gespräch zwischen Alice Weidel und Elon Musk, das hat ja wieder ganz, ganz deutlich gemacht, also wirklich offenbart, wie auf welch tönernen Füßen dieses System eigentlich steht, dass man derartige Panikreaktionen schiebt. Also du kriegst ja die Forderungen mit, die da erhoben werden. Ich habe jetzt gerade noch bei, ich dachte, ich falle vom Glauben, vom Stuhl, ja. T-Online berichtet, 150 EU-Beamte werden dieses Gespräch überwachen.
Ja, da fällt dir nichts ein. Da kannst du dir nicht ausdenken.
Die werden es überwachen und die werden dann gucken, sind da irgendwelche Desinformationen
oder so. Aber es hat ja einen Vorlauf, man kommt ja gar nicht mehr nach. Ne? Wir picken uns hier stückweise irgendwas raus, ne? Mhm. Richtigerweise, du kommst jetzt hier mit dem Interview, es hat ja einen Vorlauf. Es war ja auch schon Anfang des Jahres, dass erstmal Elon Musk einen Meinungsbeitrag in der Welt schreiben durfte. Ja, genau, ne? Wie konnte er nur, wie durfte er nur? Ja. Ne? Und alles, was damit zusammenhängt, das war ja schon atemberaubend. Ne? Die haben ihnen das schreiben lassen und haben sich ja selbst nicht so richtig getraut. Ne? Also sie haben es zwar in der gedruckten Zeitung nebeneinander gebracht, haben es aber online, was man nun wirklich nicht macht, als einen Beitrag die Rede und Gegenrede gebracht und in der Überschrift im Prinzip geschrieben, warum Elon Musk falsch liegt, warum er nicht recht hat. Ja. Ne? Und er wollte empfehlen, die Wahl, eigentlich sein Meinungsbeitrag war, warum nur die AfD uns retten konnte, haben sie sich nicht getraut, haben sich nicht getraut, in die Überschrift zu setzen, also was schon ein Armutszeugnis ist. Ne? Und das sind ja die einzigen, die Welt ist ja das einzige überhaupt vorstellbar, wo sowas überhaupt erscheinen konnte. Danach ist die Meinungschefin, ausgerechnet die Meinungschefin, ist wegen einem Meinungsbeitrag zurückgetreten, beziehungsweise hat gekündigt.
Ja.
Auch das kann man sich ja nicht ausdenken. Ne? In der Redaktion waren irgendwie einige der Meinung, ein solcher Meinungsbeitrag hätte nicht erscheinen dürfen. Mhm. Die haben dann auch noch wieder Gegenartikel schreiben dürfen. Also es ist so so hasenfüßig, so kackservative wieder gewesen von der Welt. Ne? Das ist schon wieder, dass sie ihren ganzen Scoop im Prinzip was sie selber betrifft, überhaupt nicht gewinnbringend eingesetzt haben. Mhm. Wobei, also das war ja nur noch peinlich von denen. Bis dann eben einen Tag später Elon Musk nochmal wieder drauf zurückgekommen ist und Welt mit D geschrieben hat. Ne? Und du kannst mir sagen, was du willst, das war Absicht.
Ja, ja.
Das war einfach pure Verachtung über diese Pisser. Ja?
Und
das war pure Verachtung und vor allen Dingen, er hat sie ja wirklich, und das ist ja auch in den anderen Medien zu Recht erwähnt worden, er hat ja diese Legacy-Media überhaupt nicht nötig. Ne? Das war ja einfach nur, er hat sie jetzt dazu gebracht, auch das mal zu drucken und das auch nur halbherzig und dem ganzen Pipapo, wie sie es dann gemacht haben. Nur peinlich, ne? Nur peinlich, wie sie selbst damit umgegangen sind. Noch schlimmer, wie der Rest der Presse in Deutschland damit umgegangen ist, hätte ja nicht erscheinen dürfen. Ein Journalistenverband, der sagt, das hätte nicht erscheinen dürfen, eine Meinung in einer freien Presse nicht erscheinen dürfen. So weit ist der deutsche Journalistenverband. Also sie alle haben sich entblößt bis zum geht nicht mehr. Sie haben alle gezeigt, wes Geistes Kind sie sind. Auch die Welt hat gezeigt, wes Geistes Kind sie sind, nämlich Kackservative, ja, sie sich irgendwie so halb mal ein bisschen und jetzt haben wir es mal gemacht.
Ja.
Dann wieder versteckt. Ne? Aber gut, trotz alledem haben sie es immerhin gebracht. Aber im Prinzip, Elon Musk hat gezeigt, ich brauche sie nicht. Und in dem Zusammenhang ist das jetzt die nächste Stufe. Übrigens, wir brauchen euch überhaupt nicht. Alice Weidel braucht auch überhaupt nicht im Fernsehen auftreten. Weißt du, diese ganze Diskussion, die ja auch war, darf Alice Weidel an den Diskussionsrunden teilnehmen? Nein, wir machen ARD, ZDF, wir machen eine Extra-Runde nur mit Scholz und Merz, ausgerechnet, ne? Die beiden totalen Loser-Typen. Ne? Wir machen damit eine Kanzlerrunde und Alice Weidel nicht, die eigentlich eindeutig schon auf dem zweiten Platz, der nächste höchstwahrscheinlich auf dem ersten, kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, liegen wird, ne? In den Umfragen. Nee, das trauen wir uns nicht und so weiter. Aber das hat sie gar nicht nötig. Das hat sie überhaupt nicht nötig, weil jetzt heute Abend dieses Gespräch, es wird übersetzt werden mit KI, ich glaube Kontrafunk übersetzt es auch live und ich weiß nicht was überall, alle werden darüber berichten. Sie hat es überhaupt nicht nötig, sie macht einfach ihr eigenes Ding mit Elon Musk. Dieses Legacy Media, wie der gesamte amerikanische Präsidentschaftswahlkampf gezeigt hat, ist überhaupt nicht mehr beachtenswert. Die sind gar nicht mehr da. Die interessiert keiner. Die Legacy Media hat den kompletten amerikanischen Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump, der war einfach nur ein Verbrecher, der hätte das gehört und so weiter. Das war deren Linie, wie die deutschen Medien. So, es interessiert aber keinen, weil längst die Nachrichten, wie Elon Musk zu Recht sagt, finden auf X statt. Die Leute informieren sich bei X und die nicht sich dort informieren, werden halt durch Hörensagen irgendwo, irgendwann angesprochen von anderen.
Wobei ich das ein Stück weit anders sehe. Ich denke, X hat ja noch lange nicht die Reichweite, die man glaubt, das sei. Also es sind, glaube ich, so zwischen 4, 6 oder 8% der Bundesbürger, die bei X überhaupt aktiv sind. Aber was X sagt man ja, X und Hop. Ja, also was X wirklich schafft, es treibt die Debatte. Ja, ja, klar. Also letzten Endes nutzt X seine durchaus vorhandene Reichweite, um die anderen vor sich herzutreiben. Und die anderen, also sprich die etablierten Medien, die fallen voll darauf rein.
Ja.
Die lassen sich wirklich von X richtiggehend instrumentalisieren. Ich meine, man hätte dieses Alice Weidel-Interview, man hätte das ignorieren können. Das wäre durchaus möglich gewesen. Das wäre, ich sag mal, die nordkoreanische Lösung gewesen. Man berichtet einfach nicht darüber. Da hätte das niemanden gejuckt. Da hätten das hier 4, 5, 6, 7% der Bundesbürger vielleicht irgendwie mitgekriegt. Aber nein, stattdessen.
Also man hätte das ja bei dem Elon Musk-Beitrag schon machen müssen, ne?
Eben.
Der ja auch wirklich nichtssagend war. Ja, das muss man doch dazu sagen.
Ja, das ist.
Da war eine coole Zeile drin. Ja, die Zeile mit, guckt euch das mal an. Sie ist lesbisch, hat eine, wie heißt sie, Asiatin.
Sri Lanka, glaube ich.
Sri Lanka, eine Frau aus Sri Lanka, die ein bisschen braun gebräunt ist. Ne? Ist das Adolf Hitler?
Ja.
So, das war die coole Szene. Der Rest, man munkelt ja, hat Elon Musk mit seiner KI schreiben lassen.
Ja, ne? Ja.
Und ich bin fast überzeugt, so genau so ist er drauf. Der hat mal auf den Knopf gedrückt, mach mir mal so und so viel Zeichen. Ne? Und das hat Weld dann drucken dürfen, ne? Sein KI-Beitrag, der mal eben rausgeschissen war. Ne? Mhm. Der wirklich auch total nichts sagen kann. Aber sie sind, wie du sagst, reingefallen, aber sie können auch gar nicht anders. Weil sie können tatsächlich nicht anders. A, in ihrem eigenen Denken nicht, in ihrer eigenen Skandalisierung nicht. Und B, ist es ja wirklich bei vielen Leuten Thema. Ich meine, es gibt ja immer noch Nachbarn, die sich unterhalten. In der Familie unterhält man sich. Stammtische gibt es nicht mehr so viel wie früher, aber auch das hat eine gewisse Rolle und so weiter. Es ist ja Thema. Mhm. Es war ja, hast du gehört, boah, Elon Musk, jetzt guck mal, immerhin der reichste Mann der Welt. Der hat jetzt gesagt, nur die AfD kann Deutschland retten. Mhm. Ne? Das können die nicht unterdrücken. Genauso wie, du hast recht, auf X oder X oder wie auch immer werden die Themen gesetzt. Ne? Mhm. Dann versuchen die das ja schon teilweise zu unterdrücken. Diese ganze Sache in England. England ist jetzt sowas von emotional aufgerührt durch Elon Musk, weil er diese Sache von vor 10 Jahren nochmal wieder mit in allen Einzelheiten da wirklich täglich, mehrfach, immer wieder den Leuten sagt, hier, guckt euch das an, was ist da passiert? Da müssen doch Konsequenzen kommen, ja? Mhm. So, da hat er tagelang die Diskussion angereizt und 10 Tage später kommt irgendwann die Tagesschau und sagt, ja, da ist jetzt in England was los. Mhm. Elon Musk heizt die Leute an. Ah, ja, total Unrecht, ist total Unsinn und so. Nur, dass ihr es wisst. Und die müssen das machen, weil, stell dir mal vor, der Starmer tritt irgendwann zurück. Mhm. Der Tagesschau-Zuschauer weiß ja gar nicht, warum. Mhm. Der hat ja nie gesagt bekommen dann, warum. So, und jetzt können sie mal sagen, ja, wir haben ja auch berichtet. Mhm. Wir haben ja auch berichtet, der musste leider zurücktreten wegen dem bösen Elon Musk. Aber immerhin wissen die Leute dann Bescheid.
Wobei der Faktenchecker ja gesagt hat, das ist alles schon längst.
Ist alles Unsinn.
Ne, alles Unsinn, bla. Ne? Also der hat sich dazu ja auch schon geäußert. Aber wie gesagt,
die können, glaube ich, gar nicht anders.
Ja. Ne?
Und das ist halt die neue Welt, wo jetzt auch zu Recht ganz gut mal wieder Ulf Poschardt geschrieben hat, ne, jetzt zuletzt gesagt hat, ja, die Medien sind die großen Verlierer, waren es schon, wie ich auch gerade gesagt habe, im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf und die haben die Rolle nicht mehr. Sie bekommen jetzt gezeigt, sie haben die Rolle, die sie vorher hatten als Torwächter, sie haben sie einfach nicht mehr. Ne? Das hat Amerika gezeigt, das bekommen die jetzt hier ganz bitter gezeigt und da kommen die gar nicht drauf klar. Ne? Und das ist so schön, ne? Das ist so herrlich. Ne?
Es ist fantastisch. Es ist, wie gesagt, wenn sie noch nicht auf X sind, dann unbedingt einen Account zu legen, was da abgeht, das ist ja manchmal nicht sehr schön anzusehen, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam und es zeigt auch, wohin die Debatte geht, ja. Und eine Debatte, du hattest es gerade angedeutet, Facebook trennt sich ja von den Faktencheckern.
Also ja, in Amerika erstmal.
In Amerika erstmal, ja. Und ich glaube, Julian Reichelt hat gerade eben irgendetwas gepostet, so nach dem Motto, ja, wenn denn die EU darauf besteht, die Meinungsfreiheit auf einem amerikanischen Portal in Europa auch weiterhin zu unterdrücken, dann überlegen wir uns das nochmal, ob wir denn dann im Falle eines Angriffes auf einen NATO-Staat.
Wer hat das gesagt?
Du sagst Julian Reichelt hat das gerade.
Ja, aber der kann ja nicht für die Amerikaner sprechen, oder wie?
Nein, aber die Amerikaner, er hat geschrieben, dass die Amerikaner gesagt hätten oder angedeutet hätten, dass wenn denn jetzt, wie gesagt, Facebook, die EU darauf besteht, auf einer amerikanischen Plattform auch weiterhin diese Faktenchecker einzusetzen und sich damit gegen die Geschäftspolitik, die neue Geschäftspolitik von Meta zu stellen, dass man sich dann überlegen wird, ob man denn dann im Falle eines Angriffs auf ein NATO-Mitglied in Europa dann hier für sich selber den Auftrag sieht, dieses Land dann auch noch zu verteidigen.
Ja? Das hat, glaube ich, kein geringerer als Vizepräsident J.D. Vance gesagt.
Ganz genau. Ne? So, ja. Und das sind natürlich, das muss man sich mal geben. Ja, also das sind mal, das ist mal eine Hausnummer. Yeah. Ja, nach dem Motto, ja, ihr werdet im Krieg alleingelassen von uns, wenn ihr jetzt weiterhin darauf besteht, die Meinungsfreiheit
zu... Der letzte Strohhalm, den diese Leute noch haben, genau nach dem Motto Zensur, 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 weiter ist die EU.
Ja, ne? Genau.
Nur, dass die EU kurz vor dem Fall steht.
Ja.
Das, gut, wahrscheinlich ahnen sie es, ja. Aber sie wollen es halt nicht wahrhaben.
Ja, ich glaube...
Natürlich steht als nächstes die EU vor dem Fall,
ne? Es steht sehr, sehr viel vor dem Fall. Also es
die EU, ja, wie wir sie kennen,
jedenfalls. Ja, auf jeden Fall, ne? Hundertprozentig. Also das wird ja jetzt auch in diesen Tagen deutlich, was eigentlich alles kurz vor dem Fall steht, wo es eigentlich gerade überall wirklich dramatisch bebt. Ja, also ich nehme jetzt mal hier, nehmen wir mal Kanada. Kanada. Wer ist zurückgetreten? Trudeau.
Ja.
Trudeau
einer
ist
einer der schlimmsten von allen.
Einer der ne, man sagt ja auch hier der heimliche Sohn von Che Guevara, nee, nicht von Che Guevara, sondern von Fidel Castro. Ja. Also der Mann, der ist ich glaube Tränen unter Tränen erstickter Stimme dann zurückgetreten, und was steht jetzt an? Also der aussichtsreichste,
aber die Blätter sind ihm weggeweht, ne? Glaube ich, bei seinem, er wollte sagen, wie er zurücktritt, sind ihm die Blätter. Das ist so, der liebe Gott sendet im Moment so viel, genau wie Hollywood, die ganzen Kommunisten, da brennen die Häuser, ne? Das ist schon alles unglaublich. Entschuldigung, wenn ich dich da wieder
unterbrochen habe. Nee, alles gut. Ich wollte dich gerade nur fragen, wer ist denn jetzt der aussichtsreichste Präsidentschaftskandidat?
Ja, wie heißt der? Poivre oder so ein französischer Name, ne?
Ja.
Der aber ja bei, wenn man mal guckt, amerikanisches Wikipedia, wie wird der beschrieben? Ja, das ist der libertäre Populist, ne? Das ist der Milley-Mann von Kanada.
Ja, und ein Bitcoin-Enthusiast.
Und ein Bitcoiner,
ja. Also das sind die Dinge, in die es jetzt gerade kippt. Also das ist... wie gesagt, ich muss dazu sagen, ja, also oder auch nehmen wir hier schwarz-blaue Koalition in Österreich. Das ist phänomenal. Wir erinnern uns ja noch an das letzte Jahr. Wir haben das ja auch ein Stück weit beobachtet und begleitet. Wir waren schockiert, ob der Skandalität dieser Aussage von Van der Bellen, der dann einfach mal so einer Verliererpartei, nämlich der ÖVP, den Regierungsbildungsauftrag da erteilt hat und dann eben die FPÖ übergangen ist. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein Stück weit überrascht. Also ich habe wirklich tatsächlich damit gerechnet, dass die es in Österreich hinbekommen, hier so eine, ich sag mal, so ein Pendant zur deutschen Ampel zu bilden. Und das ist dann ja wirklich krachend gescheitert, aber wirklich von allen Seiten. Also so wie jetzt mehr oder weniger die Ampelkoalition hier in Deutschland gescheitert ist, noch bevor sie überhaupt gegründet worden ist. Also erstmal die Neos haben ja bekannt gegeben, dass es da keine Aussicht auf Erfolg gibt, wobei ich glaube, die Neos gar nicht nötig gewesen wären, um da eine Regierungsmehrheit zu bilden. So, und dann ist, glaube ich, noch die SPÖ abgesprungen und ja, Scherbenhaufen. So, und dann heißt es auf einmal, ja, dass man jetzt doch erörtern wird, eruieren wird, ob denn jetzt eine Koalition unter einem Kanzler Kickl möglich sei.
Ja, und da muss man natürlich sagen, zumindest für uns beide mit unserem kleinen Aluhut, den wir mal so ein bisschen auch aufhaben, ne? Das ist ja, das riecht ja schon, hat ja schon Geschmäckle, ne, so das Ganze. Also vorher, wie du richtig sagst, dieser Van der Bellen, der ja wirklich das ist ja wirklich 1:1 übertragbar, die ganzen Parteien, ne? Auch die ganzen Figuren. Van der Bellen ist der Steinmeier von Österreich. Das sind beides so wirklich überwoke, schlimme Überzeugungstäter, ne, an der Staatsspitze. Van der Bellen war auch so einer, wie Steinmeier das sagen würde, bei AfD, die FPÖ und insbesondere dieser Kickl, der sogar innerhalb der FPÖ eher so eine Art Höcke ist als eine Frau Weidel, wenn man so will, vielleicht eher, wenn man sich entscheiden müsste, ist aber auch egal. Jedenfalls, der auf keinen Fall. Selbst wenn die FPÖ, das ist ja schon mal gewesen in Österreich, aber dieser Kickl, dieser Radikalinski, der noch nicht mal zu den Identitären Berührungsängste hat, der darf niemals Bundeskanzler werden. Und alle waren sich einig. Die ÖVP, also die CDU von Österreich, nein, der darf niemals Bundeskanzler werden. Da ist der ganze Wahlkampf mitgeführt worden. Da wurde danach gesagt, und genauso wie es in Deutschland wäre oder in den Ländern jetzt der Fall war, ne, dann machen halt die Verlierer eine Koalition alle miteinander. Ne? So war es in Österreich auch. In Deutschland ist es ja sogar hier, Mettbrötchen Mario hat es durchgezogen bislang. Ist ja jetzt in Thüringen dann so gekommen. Ne? So, und in Österreich hat man auch gedacht, das geht jetzt alles seiner Wege. So, und dann ganz plötzlich, von heute auf morgen, von nichts, außer dass natürlich eine Wahl von Donald Trump dazwischen war, geht diese FDP-Chefin, nämlich Neos-Chefin, Neos sagt, wir können da doch nicht irgendwie mit, die wollen irgendwie nicht, die Sozen sind nicht so richtig drauf. Ja gut, dann hätten aber hier, wenn eine Mehrheit, SPD, CDU, wenn da gewählt, dann hätten die halt alleine weiter. Die haben sogar eine Mehrheit, eine Stimme Mehrheit. So, und dann nicht mal einen Tag haben die miteinander dann noch geredet, die hätten eine eigene Mehrheit gehabt. Nicht mal einen Tag, so am frühen Abend danach, nicht mal einen Tag später, sagt der CDU-Typ, nee, das geht jetzt doch nicht und übrigens, Kickl kann auch Kanzler werden. Und daraufhin kommt dieser Steinmeier-Verschnitt, Van der Bellen, und sagt, der totale linksextreme Überzeugungstäter bisher immer war und sagt, ja, ich muss jetzt mal mit dem Kickl, der Kickl kriegt jetzt von mir den Regierungsauftrag. So. Von jetzt auf gleich, auf einmal, nur weil die CDU, die österreichische CDU, die ÖVP sagt, nee, diese Steuererhöhungen, nachdem sie 1000 Steuererhöhungen in der Vergangenheit gemacht haben, die machen wir jetzt nicht mit denen zusammen. Mhm. Da ist die SPD, die SPÖ will das so, aber das können wir nicht. Dann soll lieber Kickl Kanzler werden, plötzlich. Mhm. Ne? So, was ist denn da passiert?
Ja, irgendjemand hat da angerufen.
Und vor allen Dingen, wenn das alles in Österreich passiert ist, welchen Anruf bekommt denn der Herr Merz demnächst?
Ne? Oder hat vielleicht schon bekommen.
Also es ist herrlich. Es ist da herzerfrischend.
Also ich muss dazu sagen, ich habe da ja auch eine, ich komme da gleich, glaube ich, drauf zu sprechen. Ich habe da ja auch eine ganz wilde Aluhut-Theorie. Ich habe ja lustigerweise vor ziemlich genau einem Jahr habe ich ja mit Thorsten Mann telefoniert. Man kennt ihn eventuell für seine Bücher. Da geht es dann hauptsächlich um diese kommunistische Langzeitstrategie. Und ich meine, ich habe das hier an dieser Stelle auch schon hier und da mal erwähnt. Ich habe ihm letztes Jahr dem Thorsten Mann bei diesem Telefonat eben so meine Aussicht präsentiert, wie ich denn jetzt die Entwicklungen sehe, wie ich sie betrachte. Also auch unter diesem Gesichtspunkt, dass die letzten Jahre und Jahrzehnte doch tatsächlich irgendwie zu einer solchen kommunistischen Langzeitstrategie gehören könnten. Also dass wirklich, was alles in den letzten Jahrzehnten geschehen ist, also Umweltbewegung, die Grünen, der Wokismus, Multikulti und so weiter, das wurde alles von russischen Dissidenten, den amerikanischen Geheimdiensten offenbart. Da hat man gesagt, schon in den 50er, 60er Jahren, das und das hat man vor. Man hat auch gesagt, der Ostblock, der wird zusammenbrechen und das hat alles seinen Sinn, das ist geplant, das kommt dann auch nicht weiter überraschend. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, so eine kommunistische Langzeitstrategie oder grundsätzlich eine Strategie, die ja bekannt ist, die auch dem Gegner bekannt sein dürfte. Wie soll ich sagen, die ist ja grundsätzlich erstmal wertlos. Also wenn du dich in einem Krieg befindest und von der anderen Seite die Strategie kennst, wie er dich angreifen will, wie er dich besiegen will, dann kannst du dich entsprechend darauf einrichten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht hat man sich ja seitens der Gegner dieser Kommunisten auch Gedanken gemacht und vielleicht eine eigene Strategie entwickelt, so eine Abwehrstrategie gegen diese kommunistische Langzeitstrategie. Hat man zwar noch nie was von gehört, aber das muss ja nichts heißen. Das heißt vielleicht sogar im Idealfall, dass diese Strategie vorhanden ist, aber eben nicht bekannt. Und damit ist diese Strategie noch relativ wertvoll. Und ich habe dem Thorsten Mann dann letztes Jahr auch in diesem Telefonat zu verstehen gegeben, dass ich die Anzeichen, die sich eigentlich in den letzten Jahren so angehäuft haben, durchaus so deute, dass es darauf hinausläuft, dass es jetzt zu einer, wie soll ich sagen, zu einem, in Anführungsstrichen, Gegenschlag kommen könnte. Und da habe ich ihn gestern nochmal angeschrieben, vielleicht sieht er diese Sendung, ich würde mich gerne nochmal mit ihm diesbezüglich unterhalten, ne? Also weil wir waren da beide eigentlich der Meinung, dass die Entwicklungen doch zumindest hoffnungsstiftend sind. Und alles, was wir jetzt gerade beobachten, ich habe ja hier noch ein paar weitere Notizen gemacht, das spricht eigentlich wirklich dafür, dass mit ganz, ganz vielen Erzählungen und Narrativen aufgeräumt wird. Die werden gekippt. Also so, es geht jetzt nicht mal so sehr um die AfD. Es geht da schon viel tiefer. Ich weiß nicht, du hast es mitgekriegt. Wir haben es ja mitgekriegt. US-Wahlkampf, Donald Trump bei McDonald's, ja. Diese wunderbare Kampagne. aus der dann Millionen von wundervollen Memes entstanden sind. Und jetzt hat, glaube ich, Anfang der Woche, wo habe ich das gelesen, habe ich mir jetzt nicht notiert, aber McDonald's beendet jetzt sein Diversity-Programm, also dieses DEI, also dieses Diversity, Equity und Inclusion Programm. So, und damit reiht sich McDonald's jetzt ein in eine mittlerweile ziemlich lange Liste von Unternehmen, die sich eben auch davon verabschiedet haben, von diesem DEI-Quatsch. Also das waren ja, weiß ich nicht, Walmart hat sich zuletzt davon verabschiedet, Anheuser-Busch hat sich mal komplett umgedreht innerhalb kürzester Zeit, hat eine unfassbar tolle patriotische Werbung gebracht, die auch so ein bisschen Bezug nimmt zu dieser wirklich unglücklichen Kampagne von vor 2 Jahren. Ford, Harley Davidson, Jack Daniels und so weiter und so fort. Diese ganzen Konzerne haben sich jetzt von diesen Vorgaben gelöst und das löst natürlich auch bei Twitter und so. Bei X löst das natürlich auch entsprechende Stürme aus, ja, bei den Betroffenen, die ja immer noch aktivistisch unterwegs sind und die sich fragen, ja, wie kann das denn sein? Jetzt beugen die sich den Rechten, ja, so heißt es dann, die beugen sich, wo soll das hinführen und so weiter, ja. Und das ist ja längst nicht alles. Also wie gesagt, das ist jetzt nur dieses Diversity, dieser ganze Diversity-Quatsch, der jetzt gewissermaßen abgeräumt wird. Es geht ja noch weiter. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber es gab ja von den Vereinten Nationen dieses Net Zero Banking Alliance Programm. Also da ging es darum, dass eben Banken, Großbanken diesem Programm beitreten und sich gewissermaßen selbst verpflichten, dafür zu sorgen, dass nur noch solche Unternehmen gewissermaßen mit Krediten gefördert werden, die sich darauf konzentrieren, bis 2050 null CO2-Emissionen zu verbreiten. So, und jetzt liest man, Wells Fargo, die Bank of America und die Citigroup und Morgan Stanley haben diese Allianz jetzt verlassen, nachdem Goldman Sachs das bereits letztes Jahr im Dezember getan hat. Also auch da springen die Leute ab. Passend dazu ein wundervoller Artikel, auf den du mich ja gestern aufmerksam gemacht hast. Hier die Bild-Zeitung berichtet, so verzerren Schulbücher Fakten über den Klimawandel, schüren Klimaangst bei Kindern und Jugendlichen, nachweislich falsche Darstellungen. Es sind zarte Blüten, die wir da beobachten. Dass
ja, dazu passt ja dann auch diese Zuckerberg-Rede, ne?
Genau.
Wo er auch sagt, jetzt wir in Amerika, das Schlimme, die Meinungsfreiheit ist ein uramerikanischer Wert, der wie nirgendwo sonst in der amerikanischen Verfassung ja auch geschützt und hochgehalten wird. Und wir in Amerika haben die Meinungsfreiheit selbst angegriffen unter Covid-Regime und so weiter. Und das war der Sündenfall. Er selber mit Facebook auch hat sich sozusagen von der Regierung drängen lassen. Und jetzt besinnt man sich auf die eigenen Werte, nämlich eigentlich auf die Werte, womit soziale Medien angetreten sind, dass da Meinungsfreiheit herrscht und vor allen Dingen auf die uramerikanischen Werte, die in der Verfassung garantiert sind, der Redefreiheit. So. Und das hat er aber gemacht. Das ist auch ganz interessant. Das hat er gemacht, nachdem viele von den Großunternehmen, die X verlassen haben, wegen dem bösen Elon Musk und dem bösen hier rechten Umtrieben, weil Meinungsfreiheit ist ja rechts gewesen. Ne? Mhm. So, dann kamen aber die Konzerne, kamen im November schon alle wieder zurück, um auf X Werbung zu machen. Unter anderem Disney. Das hatte ich auch nicht mitbekommen.
Ja, ich auch nicht.
Unter anderem Disney und viele Großkonzerne haben gesagt, nee, wir machen aber doch, weil da ist das Leben, da spielt das Leben, das ist ja alles ganz toll bei X und so weiter. Da sind unsere Kunden, da müssen wir wieder Werbung machen. So, und im Prinzip hat er doch nur das dann auch wieder nachvollzogen, was da im Prinzip der Kapitalismus, wie du auch gerade richtig sagst, der Kapitalismus vorgegeben hat, nämlich der sich gerade offenbar selbst reinigt. Was wir auch letztes Jahr schon oft auf dem Schirm hatten. Ne? Da passiert was, da gibt es ja auch diesen einen Aktivisten, der diese ganzen Firmen immer triggert und auch ansonsten Kampagnen macht. Wenn ihr nicht diesen ganzen Unsinn sein lässt, dann machen wir Kampagnen und dann wird es richtig hart. Ne? Das hat ja Anheuser-Busch dann zu spüren bekommen. Ne?
Ja.
So, und die machen jetzt schon vorausschauend, eigentlich war McDonald's im Visier und schon vorausschauend, auch McDonald's ist ja nicht der erste, der ist schon der 20. Unternehmen, haben gesagt, okay, bevor ihr das jetzt mal, wir beenden den ganzen Blödsinn jetzt mal.
Ja, ne? wir lassen Trump da mal seine Kampagne durchziehen bei uns und ich wollte das Volk dann.
Oder man sagen, ja, mit dieser Langzeitstrategie, ich habe ja immer gesagt, ich war ja da nicht so von überzeugt, weil das beim Thorsten Mann speziell ist es ja immer so, das wird alles noch von Peking und von Moskau aus so ungefähr betrieben. Ne? Und da haben wir immer gesagt, ja, das ist ja irgendwie Blödsinn, weil wo sitzt denn der Kommunismus?
Ja, der
sitzt nicht in Hollywood und in New York.
Ja, ja.
So, und so jetzt wird es aber interessant jetzt gerade, ne? Und dann, du hast recht, letztes Jahr war das Wendejahr, ne? Mhm. Und jetzt, also zumindest wo die Wende eingeleitet wurde, oder wie du immer so schön sagst,
Crescendo,
ne? Und du hast recht, ganz entscheidend war diese Rede von Milei, ne? Das kam einem ja schon so komisch vor, ne? Und
absolut.
Und einen Monat vorher, also Milei hat die Wahl gewonnen, das kam einem schon komisch vor, ne? Mit so einem Programm die Wahl gewonnen. Wie konnten die Amis das denn zulassen, ne? Mhm. Wie konnte denn, also ich sag mal, in Südamerika, der amerikanische Geheimdienst ist da schon recht gut vertreten, ne? Wie konnte das denn passieren? So, und dann hätte ich ja eigentlich gedacht, also die BRICS hat ja dem Westen zunehmend zugesetzt. Das haben wir ja auch oft genug hier thematisiert. Mhm. Ne? Und dann sind die arabischen Länder beigetreten. Die BRICS wurden immer mächtiger, wurden immer größer. Und eigentlich war auch Argentinien eingeladen, beizutreten. Und das kam dann wirklich für mich sehr überraschend. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Der Milei wird gewählt, ja klar. Der will aber unbedingt fest zum Westen gehören, ne? Mit dem neuen Programm jetzt. Mhm. Die libertäre Linie gehört zum Westen. So eindeutig war das vorher für mich nicht. Mhm. Das hätte auch gut mit Dubai zusammengepasst, die in den BRICS auf einmal sich wiedergefunden haben, ne? So, und das war das Erste. So, und dann jetzt die ganze Geschichte mit Trump, zusammen mit Elon Musk, mit Ramaswamy und ich weiß nicht, was alles jetzt hier passiert, ne? Demnächst in Kanada, ein libertärer Populist mit der Milei-Linie. So, das Ganze auf einmal bekommt so einen libertären Drive. Und Elon Musk schreibt jeden Tag, ja, am 5. November haben wir die westliche Zivilisation gerettet. Wir haben den Westen, und das stimmt. Der Westen war ja vor dem Untergang. Und irgendjemand im Westen, mächtige Leute, reiche Leute, müssen doch mal zusammengesessen haben und müssen doch mal gesehen haben, guck mal, was da passiert weltpolitisch. Mhm. Demnächst sind die Herrscher der Welt sitzen in Arabien, in Peking, in Moskau, ich weiß nicht wo, aber garantiert nicht mehr hier bei uns.
Und wir kacken richtig
ab. Wir kacken richtig ab mit diesem Woken-Elends, mit dieser Woken-Verelendung, ne? So, und offenbar wurden da einige Stecker umgesteckt.
Und ne? Hör mal, dazu fällt mir auch ein hier.
Da wollte ich ja sagen, so, und da müssen die doch zusammen, das noch, den einen Gedanken noch. Da müssen die doch zusammengesessen haben irgendwann, vielleicht im vorletzten Jahr oder wann auch immer, ne? Diese BRICS wurden immer mehr. Ja, Mist, jetzt hier demnächst und ja, hier ganz Lateinamerika auch noch, ne? Wie kommen wir denn von da überhaupt runter? Mhm. Jetzt machen wir irgendwie von Woken-Scheiß auf irgendwie ein bisschen konservativer. Rettet uns das? Und dann hat vielleicht einer gesagt von diesen mächtigen Leuten, die dann so, da sind doch diese bekloppten Libertären. Guck mal da unten, zum Beispiel Milei oder guck mal da der alte Rossbart, was hat der immer? Da gibt es doch diese Libertären. Ja, die wollen Marktwirtschaft, die wollen freien Markt. Die wollen die Marktkräfte entfesseln. Da kommt wieder Wohlstand. Ja, das wäre ja vielleicht, sollen wir die mal rufen? Sollen wir mal diese verrückten Libertären jetzt mal machen lassen? Da ist da auch der Elon Musk, der hat da auch schon mal sowas gesagt. Ne? So, und auf einmal kommen die alle. Auf einmal sind wir die Retter der Welt. Faszinierend, oder?
Ja, absolut. Man ist sprachlos. Man ist atemlos.
Ja.
Man schüttelt den Kopf und denkt sich, das kann doch gar nicht stimmen. Aber dazu fällt mir auch ein, wo du gerade gesagt hast, die reichsten Männer der Welt. Es gibt ja auch hier in Deutschland einen recht vermögenden Herrn, der ja hier dieses Newsportal finanziert hat. Und auch da hat sich ja einiges getan. Also da hätte ich auch nicht dran geglaubt. Also beziehungsweise das hatte ich so auf meinem Prophetie-Bingo nicht notiert. Wir haben ja mitgekriegt, News schien zumindest im letzten Jahr noch so eine Art Gatekeeper für die CDU zu sein. Also man hat das so ein bisschen an den Beiträgen gemerkt. Es fand sehr viel und sehr richtiges Grünen-Bashing statt. Ja, man hat eben gewisse Themen bearbeitet, hat gesagt, okay, da ist hier die Ampelkoalition, das ist doch alles Käse und so weiter und so fort. Also man war schon zu 80-90% auf dem richtigen Dampfer, hat dann aber tatsächlich immer und immer wieder hier und da so zwischen den Zeilen anklingen lassen, ja, da muss doch jetzt eine konservative Regierung ran, da muss doch jetzt die CDU kommen, ne? Und ich meine, dieser Gotthard, das ist ja der Finanzier, der ist wohl auch, ich weiß nicht, ob er Mitglied ist, ich glaube, er ist nicht mal Mitglied, aber er ist halt im...
Sehr CDU-nah.
Er ist sehr, sehr CDU-nah und auch im Wirtschaftsbeirat, bla, weiß ich nicht, irgendwo in Baden-Württemberg, also ein CDU-naher Milliardär, der dann, so kam es einem tatsächlich vor, dass dieser CDU-nahe Milliardär irgendwie über dieses Newsportal und irgendwie über Reichelt versuchen wollte, der CDU noch hier und da ein paar Stimmen zuzuschanzen. Und dem muss ja wohl im letzten Jahr dann der Kragen geplatzt sein, so von heute auf morgen. mehr oder weniger, kamen auf einmal Beiträge von Julian Reichelt, also in Achtung Reichelt, in denen er dann, ich sag's mal so, unverhohlen AfD-Werbung gemacht hat. Ich meine, es war vor 2-3 Wochen, da hieß es dann, ja, die einzige Partei, die man wählen kann, um die Grünen in Anführungsstrichen zu verhindern, die einzige Partei, die sagt, mit den Grünen nicht, das ist die AfD.
Und weißt du, was interessant ist?
Und in der nächsten Moment, in der nächsten Folge kam dann noch so eine Sendung, wo der dann mehr oder weniger deutlich den Zuschauern sehr, sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, dass man bei der CDU nicht sein Kreuzchen zu machen braucht, sondern bei der AfD. So, und das ist eindeutig. Also das war vorher nie
undenkbar.
War vorher undenkbar. Auch bei News.
Ja.
Auch bei News, auch
richtig,
wenn die hier und da so einigermaßen richtig fair behandelt haben.
Richtig.
Ja, da gab es im letzten Jahr so einen Beitrag, ja, wer wählt denn die AfD? Und da sind die durch die Landen gefahren, haben sich mit AfD-Wählern unterhalten, war relativ neutral. Ja, aber immer noch mit diesem Unterton, das sind ja eigentlich Rechtsradikale. Und das komplett weg. Das ist, also, ne, Julian Reichelt sagt jetzt immer noch, ja, ich finde den einen oder anderen unappetitlich und vielleicht nicht jeden Programmpunkt toll, aber es geht jetzt hier offenkundig um etwas Größeres. So, und dann haben wir Alice Weidel.
Genau, das wollte ich sagen.
Alice Weidel, das ist die Person der Stunde, das ist die Person des Jahres, das ist die Person des kommenden Jahrzehnts, würde ich sagen. Und ich habe es die ganze Zeit gesagt, ich habe es letztes Jahr, ich habe es hier und da schon mal anklingen lassen, auch hier in dieser lustigen Talkrunde. Ich konnte mir einfach keinen Reim darauf bilden, dass diese Person
Karrierefrau durch und durch,
so ein richtiger Killertyp, ja, also eine Frau, die eigentlich so in der freien Wirtschaft wirklich gut aufgehoben wäre, in irgendeinem, was weiß ich, Hedgefonds oder sowas, wo die richtig hätte Kohle machen können, richtig Karriere machen hätte machen können. War ja selbst bei Goldman Sachs, war überall in der Welt irgendwo eingesetzt. Also diese Dame hatte wirklich, ich sag mal, alle Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten. Und dann erinnere ich mich noch an diesen Artikel, wo ist der erschienen? Weltwoche oder NZZ? Dieses Interview mit ihr, wo sie dann ja ihre Motivation dargelegt hat, weswegen sie denn jetzt überhaupt in der AfD ist. Und das fand ich echt, das fand ich lächerlich. Also da hat sie gesagt, ja, sie hätte sich am Frühstückstisch immer so über die Zustände in Deutschland aufgeregt und das hat dann wiederum ihre Frau aufgeregt und dann hat ihre Frau gesagt, ja komm, da muss sie jetzt in die Politik gehen und dann, ja, dann habe ich gesagt, dann gehe ich jetzt in die Politik, ne? Dann, ne, kann ich mich da aufregen. Da denke ich so, was ist das für eine Story, ne? Und das habe ich ihr irgendwie in dem Sinne nie abgekauft. Und jetzt kommt sie raus.
Alice für Deutschland.
Und ballert einen nach dem anderen raus. Ich weiß nicht, haben Sie es mitgekriegt? So vor Weihnachten, nach Weihnachten, also die Interviews, die sie da gegeben hat. Ich glaube, Bloomberg hat sie kurz vor Weihnachten oder war das kurz nach Weihnachten dieses Interview gegeben, wo sie dann nochmal deutlich darauf hingewiesen hat, dass die AfD ja keine rechte Partei sei.
So, pass auf. Und das ist neu. Das hat die vorher jahrelang nicht gesagt.
Ja.
So, und das ist auch ziemlich die gleiche Zeit gewesen, wie sie anfing, ich habe das jetzt mal nachgelesen, die hatte in Cato hat die auch ein Interview oder Cato Magazin ein Interview gegeben und sagt es jetzt immer, sie sagt jetzt immer, die AfD ist eine libertär-konservative Partei.
Konservativ-libertäre
Partei. Ja. Sie betont jetzt, es geht heute nicht mehr um rechts und links, es geht um Freiheit und Unfreiheit.
Ja.
Es geht um Freiheit gegen den Staat, sagt sie sogar.
Ja.
So, Alice Weidel hat das jahrelang nicht gesagt. Und die fing das an, solche Töne zu erzählen, wie rein zufällig NIOS anfing, ja, die AfD ist eigentlich ganz toll. Wir warnen jetzt nicht mehr vor denen, obwohl wir inhaltlich eigentlich die ganze Zeit die Linie vertreten haben, sondern wir werben jetzt für die.
Mhm.
Das ist ja interessant, oder? Ja,
eigentlich schon. Guck mal, da sind noch unsere Aluhüte.
Auf jeden Fall, du hast recht. Ich bin ja echt davon überzeugt. Das wird jetzt so ein Selbstläufer. Ne?
Ja.
Die AfD, das nächste, was wir vielleicht nächste Woche schon sehen, ist All-Time-High. Habe ich dir gesagt. Ne? All-Time-High nicht nur bei Bitcoin ständig, sondern jetzt für die AfD. Weil es war ja vor, wie gesagt, etwas mehr als einem Jahr. Im Dezember waren diese Höchstwerte. 23% bundesweit. Wir sind jetzt im Moment bei 21,5 für die AfD und das wird jetzt kommen. Das ist so ein Selbstläufer. Ja, heute ist dieses Interview heute Abend. Ne? da werden sie alle wieder drüber berichten und alle sagen, oh, fui, fui, fui. Du musst auch gleich nochmal, stimmt, du musst auch gleich nochmal das neue Interview da in Amerika, das war auch noch aus anderen Gründen interessant.
Ach so, ja, ja,
aber richtig, das, genau. So, werden das, und dann ist ja meine Theorie, das wird sich so, dann werden die natürlich davor warnen, werden wieder völlig ausflippen und so weiter.
Streisand-Effekt.
Und der totale Streisand-Effekt kommt dann wie in Amerika, wo die Amerikaner sowieso schon ihre Sternchen und Hollywood-Leute hassen, ja, was ich aus Amerika weiß, aus Tennessee, aus Texas und so weiter, Leute, die haben das so über, diesen Lebensstil von diesen widerlichen, abgehobenen, woken Hollywood-Leuten, ne? So. Und das ist doch hier eigentlich auch schon. Das ist doch, haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, unsere Stars und Sternchen, die achtet ja keiner mehr. Die verachtet man ja schon langsam, ne? Und dann kommen die ersten, bin ich von überzeugt, nächste, übernächste Woche, wenn so langsam thematisiert wird, Alice Weidel, Bundeskanzlerin, natürlich mit dem Beisatz, darf nie passieren, genau wie Kickel. Darf nie kommen, das ist ja das Schlimmste, was jetzt passieren kann. Alice Weidel als Bundeskanzlerin. Aber es setzt sich im Kopf der Leute fest, Alice Weidel, Bundeskanzler, oh, ja, ist eine Möglichkeit. Und dann kommen die ersten Promis, Stars und Sternchen und sagen, dann wandere ich aus. Und das wird Streisand hoch 10. Du Sackgesicht, was freue ich mich, wenn du weg bist, ja, das ist ja... Ey, das ist das Allergrößte. Und diese Sachen, die wahrscheinlich noch viele Sachen, die wir nicht auf dem Schirm haben, die kommen jetzt, ne?
Ja, definitiv. Auch diese Überschrift, die ich jetzt diese Woche, ich glaube Montag, richtig, da hat ja Focus Online getitelt, ja, wenn Elon Musk jetzt richtig loslegt, dann kommt die AfD auf 30%. Und zack, hast du wieder so ein Bild eingepflanzt, gesetzt. AfD 30%. Das wäre vor 2 Wochen noch völlig undenkbar gewesen. Undenkbar. Und jetzt haben sie es tatsächlich über den Fokus in die Köpfe der Leute projiziert. Das ist jetzt keine Unmöglichkeit mehr.
Und du darfst nicht vergessen, die CDU liegt knapp über 30% mit dem Lauch Merz an der Spitze.
Moment, laut YouGov bei 29 mittlerweile.
Aha. Ja, so, also das ist nämlich das Nächste, was passieren könnte. Ja. Die CDU unter 30 und dann kommen die sich entgegen.
Ja.
Und bis... Wann ist das? Februar, Mitte Februar, 23. Ende Februar, 23.
Ja.
Ist noch ein bisschen hin. Ja. Ne? Ist noch ein bisschen hin, die werden sich annähern. Und es gehört gar nicht so viel dazu. Ja. Bei allem, was jetzt schon zurückliegend atemberaubend passiert. Ja. Es gehört gar nicht so viel dazu, dass die Blauen die Schwarzen überholen. Mhm. Und dann hast du nach der Bundestagswahl eine total fertige CDU, so ähnlich wie die österreichische ÖVP, die dann wahrscheinlich erstmal sagen wird, so wie die österreichische ÖVP und auch der Bundespräsident natürlich, ja, alle werden sagen, hier, die AfD verhindern, nochmal, ihr müsst jetzt miteinander verhandeln. Und dann stellen die zufällig, nach 7 Wochen Verhandlungen, 14 Wochen Verhandlungen, stehen die, es geht nicht. Die SPD will ja wieder eine Steuererhöhung und die können wir nicht mitmachen. Ausnahmsweise, wir haben alles mitgemacht, aber das können wir dann nicht mitmachen. Dann ist der Merz halt nicht mehr der kommende Kanzler, ne? Der Verlierer, der dann sowieso schon die Wahl verloren hat. Ja, dann müssen wir es halt mal versuchen mit Kanzlerin Alice Weidel. Und ehrlich gesagt, wenn du mich jetzt fragst, ist das wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher, dass es so kommt, würde ich schon sagen, ist wahrscheinlicher, oder?
Also nach dem, was in den letzten paar Tagen allein geschehen ist, ja, das ist durchaus sehr, sehr denkbar. Ich weiß nicht, ob es so kommt, kann ich nicht sagen, aber es deutet vieles darauf hin. Es deutet unfassbar vieles darauf hin. Ne? Also es ist, wie gesagt, es wirkt alles doch sehr, sehr orchestriert, ja, und auch alles sehr, sehr stimmig.
Ja, wie gesagt, vieles musst du ja gar nicht orchestrieren. Die Linken sind ja so, die drehen ja am Rad und sorgen selbst mit dafür.
Ne? Und graben sich selbst das Wasser gerade ab. Ja. Also, wie gesagt, nochmal der Hinweis, legen Sie sich um Gottes Willen einen Ex-Account zu. Das ist wahres pures Gold, was es da zu lesen gibt. Also dieses Meer an linken, salzigen Tränen, das werden sie woanders nicht zu schmecken bekommen. Ja, es ist ja, wie gesagt,
lass uns nochmal, was mir gerade einfällt, wir haben das Alice Weidel-Interview in Amerika, was ja hier jetzt auch durchgeht. Genau, ne?
Da ist es ja, gab es gestern, dieses Interview, beziehungsweise diesen Artikel bei der Bild-Zeitung über dieses skandalöse Interview, das Alice Weidel einer...
Übrigens mit der Zeitschrift The American Conservative, die ich auch schon lange kenne, die stehen nämlich eher so eher so fast schon Mises-Institut-Linie unter den Amerikanern.
Also sind aber Trump,
also außenpolitisch auch alles andere als kriegslüstern, sondern isolationistisch. Das ist so diese uralte Buchanan-Linie eher, aber auch offen für libertäre Ideen. Mhm, mh. So. Und denen gibt die ein Interview, das was auch schon interessant ist. Gute Kontakte dahin.
Ja, auf einmal. Aber sehr, sehr gute. Ja? Bloomberg, jetzt sehr.
Ne? Also, so, denen woher, gibt, die, woher denen gibt die ein Interview, was es ja wirklich in sich hat. Ne?
Ja. Das fand ich, es lesen sich das auch gerne. Ich sag mal Einblendung jetzt.
Vielleicht wir können es ja mal eben sagen. Was hat die dann? Die hat ja unter anderem die Außenpolitik thematisiert, ne?
Ja, und ist natürlich auch, fand ich sehr.
Sich über die kriegsgeile CDU.
Mhm.
Lustig gemacht.
Und über die impotenten Männer.
Über die impotenten Männer, weil Deutschland ist eigentlich ein Sklavenland. Ne? Mhm. Deutschland hat ja gar nichts zu sagen. Wir sind eine amerikanische Kolonie, das, was ja de facto stimmen könnte. Ja, was man eigentlich de facto vielleicht jeder weiß, aber man darf es ja nicht sagen. Sie hat es gesagt, sie hat Jehova gesagt. Ne? So, sie hat Jehova gesagt, aber Sklaven führen keinen Krieg, hat sie gesagt. Ne? So, und wenn man Sklave ist, ist man gewisserweise impotent. Mhm. Und diese impotenten Männer, das sind schon sexuelle Kriegsgelüste, die die haben. Mhm. Da musst du dir die Leute ja nur angucken, ne?
Ja, ja, ja.
Das stimmt ja auch psychologisch, ne? Anton Hofreiter, ja, hallo? Friedrich Merz?
Oh Gott.
Ja? Kiesewetter?
Ich habe jetzt ganz furchtbare Bilder vor Augen.
Ja, ja, oder Strack-Zimmermann, ja, es ist ja alles so. Ja. Da muss ja eigentlich schon Doktor ran, ne? Oder könnte man annehmen, ne? Ja, ja, ja.
Ja, ja.
Und wie gesagt, jetzt vor der Bundestagswahl müssten noch Trump und Putin diesen verdammten Krieg beenden. Was machen die denn dann? Die drehen ja völlig am Rad. Unser schöner Krieg.
Ja, Selbstbefriedigung. Was sonst?
Ja,
ja. Nee, aber wie gesagt, also auch sehr, sehr krass oder sehr, sehr überraschend an diesem Interview war eben, dass die genau dieses Thema aufs Parkett gebracht hat. Ja, also dieses Pfui-Thema, was sich bisher ja eigentlich wirklich nur die ganz, ganz, ganz fiesen Leute, wo die ganz, ganz fiesen Leute sich dessen bemächtigt haben. Also sprich die Rolle Deutschlands, beziehungsweise das Verhältnis Deutschlands und der USA. Und sie hat da ja sehr, sehr deutlich zu verstehen gegeben, ja gut, wir sind jetzt kein souveränes Land, Herr Trump. Ja, ich glaube, dass das richtete sich auch so ein Stück weit an, eben wie gesagt, die kommende Administration. Und man hörte da ja sehr, sehr deutliche Worte heraus, dass man dieses Verhältnis Deutschland-USA doch eventuell neu justieren möchte. Ja, also sprich, dass die USA sich doch bitte überlegen möge, was möchten sie von Deutschland haben? Sollen wir weiter Vasall bleiben oder möchten die vielleicht so einen Partner auf Augenhöhe hier in Europa, in Deep State Country?
Ja, zumindest war es ja auch mal ein Hallo an, hallo Herr Trump, wir sind kein souveränes Land, wir werden ferngesteuert. Und wenn nicht von Ihnen, überlegen Sie mal, warum das nicht der Fall ist. Könnte das der Deep State sein? Also da mal bitte drauf aufpassen, wir werden im Moment noch vom Deep State gesteuert.
Mhm.
Ne? Hallo, bitte mal gucken hier, nicht nur Grönland und Panama-Kanal und Kanada.
Und die,
Deutschland hier, wir sind doch auch Kolonie, bitte mal jetzt hier. Und die haben ja vorher schon Beachtung gehabt, ne?
Mhm.
Elon Musk guckt eigentlich nur noch nach Deutschland und nach Großbritannien.
Ja.
Ah, ist das Atemberaubend. Ist das
ja, aber also wenn man sich vorstellt, wenn man sich mal 2 Minuten hinsetzt und sich Gedanken macht, was das in letzter Konsequenz auslösen wird oder könnte. Ja, also ein Trump, der sich dann hinsetzt und sich wirklich mal Gedanken macht. Ja, wie ist denn unser Verhältnis zu denen? Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben da ja offenkundig noch irgendwelche Leute aus unseren Diensten. Und da gibt es ja auch Ankündigungen.
Die hat übrigens auch Nord Stream erwähnt, ne, im Interview.
Ja, was hat sie gesagt?
Ja, irgendwie, guckt euch das mal an, da sagt keiner was.
Ja, ist auch interessant, sagt keiner was, ne? Ja. Das waren die ganz harten Themen. Ganz spannend. Und das in so einem Magazin. Und das wird so einem Trump nicht entgangen sein.
Ja.
Und wenn wir davon ausgehen, und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass hier schon gewisse Gespräche stattgefunden haben. Ne? Sonst wäre Alice Weidel nicht da, wo sie jetzt wäre. Bei einem Life Space auf X, bei Bloomberg, bei The American Conservative. Ja, sie ist da überall. Sie ist auf einmal omnipräsent. Eine Frau aus einer, weiß ich nicht,
unberührbaren
Partei. Aus einer unberührbaren Partei, die mit wie viel Prozent sind die reingekommen? 10.
Ja.
Mit 10% sind die in den Bundestag einmarschiert. So, und auf einmal interessieren sich die großen Leute hier, die das große Ausland für so eine, ich sag mal, kleine Partei, für so eine Parteichefin einer kleinen Partei, die in ihrem eigenen Land außerdem noch als unberührbar gilt.
Ja, und dann gibt's da so eine kleinere Version des gleichen Landes mit der gleichen Sprache in den Alpen.
Ja.
Da ist der Parteikollege von ihr quasi, der virtuelle, der wird jetzt der nächste Bundeskanzler.
Ja.
Alles total atemberaubend.
Total verrückt. Atemberaubend übrigens auch. Wir hatten das Thema ja gerade. Korrektiv. Es ist, meine Damen und Herren, es überschlagen sich die Ereignisse in diesen ersten paar Tagen. Und ich muss sagen, ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Gerade eben auf X entdeckt so einen Beitrag von jemandem, der da einen Zeitartikel zitiert hat. Und in diesem Zeitartikel wird mehr oder weniger deutlich gesagt, dass diese ganze, die komplette Korrektivgeschichte mit allem drum und dran erfunden ist. Heiße Luft. Das, was der Hauptrechercheur da zutage gefördert hat, das hat er sich zu 99% aus dem eigenen Hintern gezogen.
Jetzt weiß ich nicht, ich habe es eben auf Anhieb in der Zeit übrigens nicht gefunden, nachdem du es gesagt hast.
Ich schicke dir nachher den Link.
Ja, aber möglicherweise sind auch 27 andere Artikel in der Zeit erschienen, die genau das Gegenteil sagen.
Ja, also, aber
es ist schon interessant.
Wie gesagt, es ist, also dass es in der Zeit überhaupt so ein Artikel gibt, der auch nur andeutungsweise in diese Richtung geht, ja. Ist ja schon beeindruckend. Also wie gesagt, man hat ein Rechercheteam der Zeit, hat wie gesagt sich mit allen Anwesenden dieser geheimen Potsdam-Konferenz unterhalten und alle haben durchweg natürlich bestritten, dass diese Storyline da auch irgendwie nur ansatzweise irgendetwas mit der Realität zu tun hatte. Was nicht überraschend ist, ja, aber wie gesagt, die Rechercheure haben sich dann wohl auch mit dem Rechercheur selbst unterhalten und sind dann eben, naja, denen ist dann halt aufgefallen, dass er wohl recht gereizt auf die ein oder andere Frage geantwortet hat, ja, was machen wir denn hier, was soll das denn, ne? Und er hat auch keine, wie soll ich sagen, keine eindeutigen Antworten gegeben. Und letzten Endes hat dann dieses Interview bzw. diese Recherche ergeben, dass da wohl nicht allzu viel dran ist an dieser ganzen Geschichte. Und ich bin jetzt mal gespannt, was heute Morgen, übermorgen passieren wird, ob das vielleicht doch noch die Runde macht. Und dann musst du dir das mal geben, dann musst du dir das mal vorstellen, eine Geschichte, die sich natürlich auch mit der AfD befasst, ja, eine Geschichte, die, ich sag mal, Deutschland ein halbes Jahr lang wirklich durchweg beschäftigt hat, ja, mit Enthüllungen und, hast du nicht gesehen, und Massendemonstrationen auf der Straße und sinkenden Umfragewerten für die AfD und
ja, so weiter. Ja, wobei wir damals schon festgestellt haben, das waren ja nur die dahingekarrten, ne? Das waren so die letzten Figuren des Systems, die dahingekarrt wurden.
Nichtsdestotrotz, es war ja schon recht eindrucksvoll, also man muss
aber wir haben uns ja gestern schon mal darüber unterhalten. Das war ja das letzte Aufbäumen, wie wir eben auch festgestellt haben. Und sie sind ja gescheitert.
Ja. Ne?
Sie sind ja gescheitert. Sie wollten eigentlich die AfD total drücken.
Ja.
Und so sehr haben sie eben nicht gedrückt.
Ja.
Mit dem ganzen Programm. Und sie wollten wahrscheinlich auch wirklich Massenaufläufe. Und es waren eigentlich klägliche Dinge. Ne? Wenn man das mal genau geguckt hat, die Fotos, die Aufnahmen, die Filmaufnahmen. Ne? Sie haben das natürlich hochgejust ohne Ende. Ne? Das waren ja angeblich Millionen. Ne? In Wirklichkeit war es ja, es waren die Genossen der SPD, der Grünen, der NGOs, die da angekarrt wurden, oft zu zentralen Demos, die von fern angekarrt wurden. Mhm. Sie haben alles gegeben, was sie hatten, aber der Normalbürger ist doch schon gar nicht mehr mitgelaufen.
Mhm. Nee. Gut, aber der eine oder andere hat sich, wie gesagt, davon auch beeindrucken lassen. Und man muss sagen, also man hat, wie gesagt, alles mobilisiert, was noch da war und das
Das war aber so ein bisschen wie DDR im Endstadium, ne?
Ja, ja.
Die ja auch nochmal alles mobilisiert
alles
haben.
Alles gegeben
mit Winkelementen haben. Winkelementen und hast nicht gesehen.
Genau, ne? Richtig. Ja. Und reden und hast du nicht gesehen. Und es war ja auch letztes Jahr so ulkig. Da ist ja dieses Phänomen aufgetreten mit den vielen interviewten Besuchern dieser Demonstrationen, wo dann mehr oder weniger rausgekommen ist, das sind alles Parteiangehörige, oder?
Ja. Ja,
das war's ja. Wirklich jeder Einzelne, der da interviewt worden ist, hat irgendein Amt inne oder irgendein Parteibuch in der Tasche oder sowas. Das war schon ulkig. Das so, und jetzt malen wir uns mal aus. Wie gesagt, wir stehen vor lustigen Zeiten, ja. Jetzt malen wir uns mal aus. Auch das kommt jetzt so vielleicht aufs Parkett. Mal angenommen, die Bild-Zeitung thematisiert das morgen. Was ja durchaus möglich ist. Was ich jetzt der Bild-Zeitung oder vielleicht auch der Welt, dem Springer-Konzern als, ich sag mal, treibende Kraft des jetzt hier stattfindenden Wandels zutrauen würde. Mhm. Ja, und dann stellt man vielleicht die Frage, wogegen sind die Leute eigentlich letztes Jahr auf die Straße gegangen? Ja, was war das für eine Show? Durchaus möglich, dass das morgen schon passiert, dass dann morgen gesagt wird. Und dann werden sich natürlich auch die Leute fragen, die sich aufgrund dieses ganzen Spektakels entschieden haben, jetzt doch ihr Kreuzchen wieder bei der FDP oder der CDU zu machen. Die werden sich natürlich fragen, so, was habe ich da eigentlich gemacht? Warum habe ich das getan? Ich wollte doch eigentlich die Bösen hier, die Schwefelpartei wählen. Ja, und die kommen dann nochmal on top drauf. Ne? Bundestagswahl ist ja bald. Ist da Zufall, dass das jetzt so rauskommt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Ich musste gerade nochmal nachdenken, wo ich jetzt eben gesagt habe, Endzeit DDR, ne? Das sah ja so ähnlich aus, ne? Und wo wir jetzt gesagt haben, okay, letztes Jahr war diese große Wende, ne? Dann kulminierend mit dem 5. November mit der amerikanischen Präsidentschaftswahl, mhm, ne? Und da hatte ich einen ganz guten Artikel von dem Rahim Tagezadegan mal gelesen. Hat er den, nee, sogar bei uns, in Eigentümlich frei. Muss man gleich mal drauf zurückgucken. Genau. In Eigentümlich frei. Wo er auch gesagt hat, es wird ja immer so getan, Trump wurde von dem Flyover-Amerika, von den ländlichen Gegenden, von den roten Staaten und so weiter gewählt, von den Leuten. Ne? Sagt er, was aber nicht genug gewürdigt wird, ist, dass eigentlich auch die Tech-Eliten in Silicon Valley und die Finanzeliten in New York auch schon nicht mehr hinter dem System standen. Und die genau wussten,
ja, ich erinnere,
die genau wussten, das geht nicht mehr gut. Wir müssen da mal den Hebel umschalten. Mhm. So, diese Eliten wussten das. Und dann fällt mir gerade ein, unser Freund Roland Woldack, der mit dem, der die DDR sehr intensiv persönlich auch miterleben musste, der uns den schönen Fruchtwein geschenkt hat, der viel zu stark war.
So, den wir das, so achtlos
der in uns reingekippt haben. Er hat uns doch auch mal erklärt, wann kippt so ein System? Ne? Mhm. Wann ist die DDR gekippt? Mhm. Wenn nämlich die natürlichen Eliten nicht mehr dahinter stehen. Mhm. Wenn auf einmal der Arzt und Anwalt nicht mehr sagt hier, er ist dabei, sondern ja, eigentlich, das kannst du vergessen. Dann schon sagt hier, das geht nicht mehr lange gut. So, das war wohl im Endstadium der DDR, wie viele selbst, ne, und das ist ja auch hier so komisch, viele haben ja eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass hier irgendwann die Mauer fällt, ne, dass irgendwann die Zeitenwende kommt. Das war in der DDR auch. Manche waren da echt total von überrascht, dass das passiert ist, ne. Aber so diese Anzeichen, so dass die im Prinzip natürlich Eliten schon nicht mehr dahinter standen. Und das war, glaube ich, mindestens in Amerika definitiv der Fall, hat dafür gesorgt, dass Trump gewählt werden konnte, ja. Wahrscheinlich schon im Vorhinein, dass Milei in Argentinien gewählt werden konnte. Und dass das alles jetzt so passiert.
Du hast ja gerade gesagt, du erwartest jetzt in den kommenden ein, zwei Wochen die ersten Prominenten, die da jetzt sich aus dem Fenster lehnen werden und sagen, wenn die AfD hier an die Macht kommt, dann wandere ich aus. Was durchaus möglich ist. Ich warte dagegen auf die ersten Prominenten, die sagen, hör mal, ich mach mein Kreuz bei denen. Und ja, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das wird uns auch, es ist durchaus wahrscheinlich, dass es jetzt den ein oder anderen Promi geben wird, der sich jetzt kurz vor den Wahlen diesbezüglich äußern wird.
Da warten wir ja schon lange drauf.
Ja, aber ich glaube, die Zeit, die ist jetzt.
Es das könnte irgendwas jetzt, Überraschendes kommen.
Es ist jetzt bei, irgendwie, es ist...
Bei Corona war es Nena, ne?
Ja, ja. Ja, nicht nur Nena, es war ja auch...
Es waren diese Filmemacher, die
das war
ganz interessant, das stimmt, das waren die, genau.
Ich meine, das ist, ich glaube, für die Deutschen ist das hier doch echt herausfordernd. Ne? Thema Rechts und so weiter, Nazis, bla bla.
Ja.
Das ist alles, hier ist das besonders schwierig, glaube ich. Aber ich könnte mir halt vorstellen, mit dieser ganzen, also diese ganze, ich sag's mal so, diese ganze Energie, die jetzt hier schwingt, ja, und die spürt ja jeder. Da kriegt ja jeder mit, dass hier etwas gerade wirklich in Gang gekommen ist, was ich glaube auch nicht mehr ansatzweise zurückzudrehen ist. Auch das wird früher oder später diesen Effekt haben, dass es eben diese Leute geben wird, eben auch diese prominenten Leute geben wird, die dann klipp und klar sagen werden, okay, ich mach da nicht mehr mit, ich sag jetzt, okay, pass auf, die haben ein Programm, bin ich nicht mit allem einverstanden, aber hör mal, ihr habt jetzt die ganze Zeit richtig, richtig Mist gebaut. Ihr habt dieses Land vor die Wand gefahren. So, und das wird ja über die Mainstream-Medien, wird's ja praktisch schon jeden Tag, wird's ja offenbart. Also das muss sich ja niemand aus dem Hintern ziehen, dass die Situation hier in Deutschland prekär ist. Also wirklich auf allen Gebieten, egal was, du guckst dich um und du hast wirklich, wirklich nur einen Riesenberg an Problemen, einen Riesenberg an Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und das weiß jeder. Das ist keine Verschwörungstheorie. Hier ist echt alles im Argen. So, und dann wird es irgendwann mal die Leute geben, die sagen, okay, pass auf, ihr da, die da jetzt die letzten 30, 40, 100 Jahre an der Macht wart, ihr hattet die Möglichkeiten, uns diese Probleme vom Hals zu halten. Wieso sollte ich jetzt der Meinung sein, dass nachdem ihr hier Jahrzehnte Zeit hattet, das alles irgendwie von uns abzuwenden, dass ihr es jetzt schafft, diese Probleme zu lösen? So, und da sind die Neuen, ne? Die mag nicht jeder, aber komm, gib denen doch mal eine Chance. Mhm. Das macht man dann vielleicht nicht besonders enthusiastisch, aber man sagt dann, okay, komm, ihr habt richtig viel Mist gebaut, lass die doch mal probieren und dann schauen wir mal, ne? Was soll Schlimmes passieren?
Ne? Und dann sind die bislang Unberührbaren plötzlich sogar wählbar. Ne? Ja. Elon Musk sagt, sind sogar die einzigen, die Deutschland retten kann.
Ja.
Ne? Und ein ganz lustiger Nebeneffekt ist, noch zu Weihnachten, noch in unserer Sendung habe ich gesagt, da kommt die FDP, kommt wieder über 5%, weil natürlich die ganzen Leute, die sagen, nee, AfD darf ich ja nicht und so, AfD darf ich ja nicht, wähle ich nochmal die FDP. Egal, was passiert ist, ne, ist, mein Gott, ist geringste Übel, wie immer. Ne? So, ja, machen wir weiter, ziehen wir durch. Da habe ich gesagt, komm, die kommen wieder auf 6-7%, wie immer. Mhm. Ne? Mhm. Wenn es wirklich jetzt so kommt, dass die AfD Richtung 30% geht, dann ist der größte Verlierer die FDP, weil dann kommen die nicht über 5%. Mhm. Weil das sind genau deren Wähler. Das sind genau die, die dann sagen, doch, man kann ja. Doch, Elon Musk sagt ja auch.
Ne? Ja.
Und jetzt vielleicht der erste Promi, wo du sagst, wer immer das sein wird. Ne? Und außerdem der andere Promi, der da auswandern will, der soll doch weg. Ja, dann wähle ich doch erst recht die Blauen. Ja? Und außerdem die FDP hat uns sowieso immer verraten. Ne? Ja. Ja. Dann ist die FDP weg, was übrigens auch schön ist, ne, weil es wird höchste Zeit. Ne, es ist
das wird ja mehr als höchste Zeit. Also man muss sagen, die FDP hat schlicht und ergreifend viel zu viel Personal und Wähler gebunden an die an sich, die eigentlich eine freiheitliche, eine liberale, von mir aus auch libertäre Politik sich gewünscht hätten. Ja, und ich sag mal, mit Sicherheit gibt's in der FDP, wir wissen das ja selber, sehr gescheite, sehr kluge Leute, die, wie gesagt, dem libertären Gedanken nicht nur sehr aufgeschlossen gegenüberstehen, sondern diesen Gedanken auch wirklich vertreten nach außen hin. Und diese Leute wären halt, wie gesagt, in anderen Parteien möglicherweise besser aufgehoben als
Sollen sie sich dann überlegen, ist das ein Problem?
Ja, ja, aber wie gesagt,
keiner wird sie im Bundestag vermissen.
Nee, ja. Nee, die FDP auf keinen Fall. Ja, ich glaube, wenn sie dieses Jahr rausfliegt, dann war es das.
Das war für
dann
immer.
Würde ich dann auch sagen, das dann für immer. Dann wird das ein, ja, eine ähnliche Entwicklung nehmen wie wahrscheinlich in Italien. Da gibt es ja auch zahlreiche Parteien, die irgendwann einmal, nachdem sie rausgeflogen sind, nie wieder aufgetaucht sind. Ja.
Das ist doch schon fast ein schöner Schluss für diesmal, weil wenn wir nächste Woche wiederkommen,
kein Mensch weiß,
wieder so viel Neues passiert sein.
Ich weiß nicht, was dann bis dahin passiert sein wird. Also ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung. Also wir sind jetzt hier, ja, eine gute Stunde, ist nicht mal Überlänge. Ne, aber ich glaube, wir haben viel reingepresst.
Es war dicht.
Es war sehr dicht, ja. Bleibt uns noch ein paar Werbebotschaften an Sie herauszuhauen. Meine Damen und Herren, wir haben hier ein wirklich ganz, ganz herausragendes Buch von unserem lieben Fotografenfreund, dem Marc Bernot. Marc Bernot ist jener lieber nette Mann, der unsere EF-Konferenzen immer beehrt und dort diese wundervollen Fotos schießt.
Er ist eigentlich kein Fotograf, er ist Künstler, muss man sagen. Künstler, ne? Hat er zuletzt auch selber eingesehen, dass das ist, glaube ich. Und davon zeugt auch dieses Buch, nämlich er ist auf Corona-Demonstrationen damals in der ganz wilden Zeit. Die hat er begleitet, fotografisch begleitet. Und das sind unglaublich eindrucksvolle Fotos. Ich halte gleich mal in die Kamera.
Ja.
Und wir haben so eine Restauflage jetzt dank Carlos Gebauer übernommen und verkaufen die.
Ja.
Zum regulären Preis zugunsten von Marc Bernot, der wirklich ganz tolle Fotos macht.
Einblendung jetzt.
Du gehst jetzt echt an die Kamera.
Hast du uns die einblenden?
Nee, ich wollte eigentlich nur das Cover einblenden, aber du machst jetzt noch Foto.
Mein Gott, ist das Boomer-Rest.
Ja, so richtig Boomer hier. Also ganz, ganz, ganz eindrucksvolle Demo-Bilder.
Das machen
Bestellte
wir.
Bestellte dieses Bild. Einblendung jetzt, ne?
Ja.
Soll ich doch mal nach vorne gehen? Guck mal, wir haben hier.
Oder warst du mal nach vorne gehen?
Ja, ich kann auch mal nach vorne gehen.
Also. Da sind nämlich auch Fotos von Marc Bernot drin.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Lustigerweise sind in der aktuellen Ausgabe von Eigentümlich Frei auch zahlreiche Fotos eben von der EF-Konferenz des letzten Jahres. Und wir sind ja auch schon.
Oh, oh. Hoppla. Jetzt habe ich gar nicht ins Mikro geredet.
Ah, stimmt, ja.
Ja, sollte man machen, ne?
Ja.
Auch da sind, wie gesagt, zahlreiche Fotos von Marc Bernot drin. Und, boah, da müssen wir echt noch lernen, ne? Also.
Stimmt, ich habe auch einfach erzählt, ne? Das kann man ja gar nicht.
Keiner gehört.
Hat kein Mensch gehört.
Egal, man wird es uns hoffentlich verzeihen. Ja, meine Damen und Herren.
Aber weißt du was, wir fragen gleich mal den Sascha, ob der an den Stellen irgendwie was machen kann.
Bestimmt.
Zum Schluss.
Ja, zum Schluss. Ja, wie gesagt, meine Damen und Herren, eigentümlich frei. Also wir sind Deutschlands, ich weiß nicht, wir sind eigentlich das einzige wirklich libertäre Magazin hier in diesen Landen.
Und das seit mehr als einem Vierteljahrhundert.
Genau, meine Damen und Herren, auch wir müssen von etwas leben, ja, und ich sag mal, die Werbeeinnahmen, die hier bei YouTube reinkommen, die sind nicht der Rede wert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, und damit diese Sendung hier sie noch viele, viele Jahre begleiten wird, damit wir sie begleiten können in diesen wirklich spannenden Umbruchzeiten, ja, würden wir uns freuen, wenn Sie uns dadurch unterstützen könnten, dass Sie sich eines dieser Hefte kaufen oder ein Schnupperabo abschließen oder direkt ein Jahresabo. Das wäre wirklich ganz, ganz toll.
Einblendung jetzt?
Einblendung jetzt und ja. Ich glaube, komm, das war die erste Sendung in diesem Jahr. Wollen wir es dabei belassen? Die nächste Woche kommt ja bestimmt.
Ja,
ne?
Ja, ja. Du wolltest, glaube ich, noch ankündigen, morgen, ich bin ja auch mal ausnahmsweise dabei.
Meine Damen und Herren, auch Herr Lichtschlag hat es, du hast es ja auch gerade eben angemerkt, Stammtische und so weiter finden ja nicht so oft statt, aber wir halten die Stange, wir machen Stammtische und zwar morgen wieder. Morgen am Freitag, den 10. Januar. Selbe Stelle, selbe Welle. Wenn Sie wissen wollen, wenn Sie wissen möchten, wo dieser Stammtisch stattfindet, Einblendung jetzt, schreiben Sie mich an, ich schicke Ihnen die Adresse, kommen Sie vorbei, Kollege Koll, Herr Lichtschlag
und Studio C.
Stimmt, Studio C, ins Studio C, da wo wir auch die Weihnachtstheke aufgenommen haben. Kommen Sie gerne vorbei, wir würden uns über Ihren Besuch riesig freuen. Wir freuen uns tatsächlich immer sehr, sehr darüber, auch unsere Zuschauer mal kennenzulernen. Und wir haben ja, ich glaube, so in den letzten anderthalb Jahren, so lange haben wir den Stammtisch ja schon, fast anderthalb Jahre, ja, da haben wir ja schon zahlreiche unserer Zuschauer kennenlernen dürfen. Das macht immer unheimlich viel Spaß und Freude. Und ich glaube, die wenigsten Besucher, die wenigsten Teilnehmer dieses Stammtisches haben es im Nachgang bereut, da gewesen zu sein, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es ist immer sehr feuchtfröhlich. Ne? So kommen Sie mit dem Taxi.
Genau.
Ja, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sehen uns dann, denke ich mal, entweder morgen live auf dem Stammtisch oder dann wieder nächste Woche hier in Studio A mit diesen kleinen lustigen Kettensägen. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.